Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Vorab ein frohes, neues, gesundes, glückliches 2022 für euch da draußen. Hier ist wieder Anpfiff 15:30. Wir sind zurück, frisch erholt aus unserer ersten Winterpause. Wie bereits im letzten Jahr behalten wir auch in diesem Jahr altbewährtes bei und setzen weiter auf Qualität anstatt Quantität. Das heißt, wenn Sie sich jetzt angesprochen fühlen, sollten wir jetzt eigentlich die Stimmen von Fabi und Sören das erste Mal in diesem Jahr hören.
Da sieht man mal, hallo, was so ein 8-Stunden Business-Class-Flug mit sich bringt. Tolle Einleitung von mir auch, frohes Neues. Ich freue mich auf eine ganz spannende Rückrunde hoffentlich. Meinungsverschiedenheiten mit Sören und vor allem, dass ich technisch von dir, Tobi, noch einiges lernen darf.
Ja, grüße euch ihr beiden. Schön, dass wir uns wieder hier zusammengekommen sind an diesem Tag und ja, Vorsätze fürs neue Jahr. Ich glaube, es ist jedes Jahr die gleiche Leier, sei es mehr Sport machen, gesünder essen, wie auch immer. Braucht man, glaube ich, gar nicht lange drum rumreden. Ich habe mir überlegt, sag doch mal so drei Wünsche oder drei Prognosen für dieses Jahr bezüglich Sport, Fußball, Bundesliga, was euch da so als erstes einfällt oder was ihr euch so wünscht.
Also für den Fußball oder so, für mich und meine Lieben selbst?
Nee, jetzt rein auf Sportliche.
Dann ist für mich ganz klar, hoffentlich bald wieder volle Stadien, weil einfach dann ja viel mehr Emotion mitschwingt in jedem einzelnen Spiel. Es macht auch mehr Spaß, selbst wenn man nicht im Stadion ist, die Spiele zu verfolgen. Mein zweiter großer Wunsch ist, dass die deutschen Mannschaften international, sowohl in der Champions League, die Bayern natürlich, klar, ich als Bayern-Fan, aber auch vor allem in der Europa League, dass die ein oder andere deutsche Mannschaft eine wirklich wichtige Rolle spielt. Und als drittes, würde ich vielleicht bis zum Ende der Folge offen lassen. Da müsste ich intensiv drüber nachdenken. Aber die zwei Wünsche hätte ich nichts dagegen, wenn die in Erfüllung gehen würden.
Das sind doch, glaube ich, schon mal zwei Wünsche, an denen wir uns beide anschließen können. So, wie sieht es bei dir aus?
Ja, wie gesagt, ich kann mich da auch anschließen. Fabi hat es schon sehr gut zusammengefasst. Also es wird Zeit, dass die Fans wieder in die Stadien können. Und ich glaube, der zweite Wunsch ist auch, sind wir uns auch einig, dass wir im Vorfeld der Spieltage nicht immer darüber sprechen, wer jetzt Corona-bedingt ausfällt, sondern dass einfach ja die Spieler fit sind, dieses Corona-Thema weit in den Hintergrund rutscht und dass wir einfach an jedem Wochenende die besten Spieler der Bundesliga sehen.
So, und ich mache das dann mal komplett. Also ich prophezeie jetzt schon mal, um ein bisschen schon mal Reibung wieder zu erzeugen, dass der SC Freiburg oder die TSG Hoffenheim am Ende der Saison Platz 4 belegen werden. Des Weiteren können wir ja das Thema Corona noch einmal ganz kurz aufgreifen. Also ich glaube auch, dass am Ende dieser Saison vielleicht dann doch die eine oder andere Mannschaft, die von der Qualität eigentlich nicht absteigen dürfte, aber vielleicht durch Corona bedingt die eine oder andere Mannschaft dann vielleicht sich dann doch auf dem Abstiegsplatz wiederfindet oder das internationale Geschäft verpasst, die so nicht damit gerechnet haben. Also ich glaube, jeder Spieltag wird da eine Wundertüte sein in den nächsten Wochen, ob der DFB dann wirklich doch noch die Reißleine zieht, so wie es momentan in England wirklich kontinuierlich gemacht wird bei den Spielen und Spiele abgesagt werden. Ich bin da wirklich mal gespannt. Ich weiß ja nicht, wie ihr beide das seht. Ob es halt in Zukunft schon hier auch die ersten Absagen geben wird?
Ja, ich glaube, wir werden sicherlich gleich noch über das Bayern-Thema ausführlich sprechen, aber wenn das so in den nächsten Wochen sich durchzieht, kommt man eigentlich nicht drum herum. Wobei ich glaube, es war doch sogar England, da habe ich das gelesen, dass gar nicht mehr getestet wird, um Spielausfälle zu umgehen. Also vielleicht ist das ja dann auch eine Lösung für die Zukunft in der Bundesliga, einfach gar nicht mehr zu testen, sondern einfach spielen zu lassen.
Fabi, du hast ja auch schon ein bisschen Stimmung hochkochen lassen, was das Thema betrifft mit Covid und gerade beim FC Bayern.
Ich glaube halt einfach, dass es unser aller Wunsch ist, dass man sportlich gesehen immer das Beste auf dem Platz stehen hat, sowohl bei der eigenen Mannschaft, der man die Daumen drückt, als auch beim Gegner. Ich glaube schon, dass es die eine Mannschaft härter trifft als vielleicht die ein oder andere Mannschaft in der Bundesliga, die den ein oder anderen Ausfall auffangen kann. Ich gebe dir aber vollkommen recht, vor allem bei den Mannschaften, die vielleicht nicht so einen breiten Kader haben und es dann vielleicht mal ein, zwei Schlüsselspieler trifft. Ja, die könnten im Zweifel wertvolle Punkte verlieren, egal in welchem Teil der Tabelle. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass Spielabsagen irgendwo zu Lasten der Belastung dann zum Ende der Saison hingehen. Es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und ich glaube einfach am allerwichtigsten steht die Gesundheit von jedem einzelnen Spieler, der bei uns in der Fußball-Bundesliga aufläuft. Und das muss höchste Priorität haben. Ja, und im Zweifel ja, muss man dann eben auch mal ein Spiel verlegen, zumal wenn man die Kapazitäten oder die Freiräume hat, wie in dem Monat Januar, in dem man sowas durchaus, denke ich, machen könnte, um ja, eben sicherzustellen, dass die Gesundheit der Spieler im Vordergrund steht, anstatt ein Spiel auf Biegen und Brechen durchzuziehen.
Ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der DFB das alles ein bisschen unterschätzt hat und sich da vorab so gar nicht großartig Gedanken gemacht hat, was die Regelung großartig angeht. Der FC Bayern hatte jetzt, glaube ich, 9 oder 10 Ausfälle, wo, glaube ich, 6 oder 7 oder 8 durch Corona bedingt waren. Dass man da eigentlich ab einer gewissen Grenze vielleicht wirklich schon einen Schnitt sagen sollte, maximal 8 Spieler Corona-bedingt, Spiel wird verlegt, wie auch immer. Ich meine, Italien, Frankreich, England machen es ja vor. Innerhalb von kürzer Zeit sind da die Spieler positiv nach dem Spiel und danach ist die nächsten 2 Wochen für das Team dann erstmal Pause und die Spiele werden verlegt. Also so schwer kann es ja wirklich nicht sein eigentlich, ne? Aber da spielt das liebe Geld wohl auch einiges mit. Ja, wollen wir mit dem Bundesliga-Auftakt beginnen, mit dem Kracher, eigentlich vermeintlichen Kracherspiel, wenn es in Top-Besetzung stattgefunden hätte, Fabi. Am Freitagabend hast du das Bayern-Spiel angeschaut.
Ausnahmsweise habe ich mich mal vor dem Fernseher gesetzt und ein Bayern-Spiel angeschaut, ja. Nein, also was soll ich zu dem Spiel sagen? Es war im Vorfeld ja schon einzig und allein bestimmt von diesem ganzen Thema Corona beziehungsweise den Spielern, die dann nicht zur Verfügung stehen. Im Vorfeld hat sich ja abgezeichnet, dass die Bayern dann mit einer Elf auflaufen ja werden oder müssen in dem Fall, dies ja, so wahrscheinlich nie wiedergeben wird. Was mich dann eigentlich daran gestört hat, war die Tatsache, dass man so ein Spiel dann auf Biegen und Brechen durchdrücken muss von Seiten der DFL. Und mir geht es hier nicht darum, den Vorteil hier für die Bayern raus zu kitzeln. Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube halt einfach, dass es in der Fußball-Bundesliga nicht normal ist, dass du auflaufen musst mit 2, 3 Spielern, die zuvor 2 bis 3 Monate aus dem Verkehr gezogen waren aufgrund von Verletzungen oder auch Corona und gleichzeitig die Bank mit 16-jährigen Nachwuchsspielern mit 16-jährigen Nachwuchsspielern auffüllen musst. Ja, das kann eigentlich auch nicht im Interesse der Bundesliga sein, zumal es ein Freitagabendspiel war, wo vermeintlich die ganze Fußballwelt zumindest zum größten Teil draufschaut, ob das dann letztendlich auch Werbung für die Bundesliga ist, ja, wage ich mal schwer zu bezweifeln. Trotz alledem, das Spiel war gar nicht so schlecht, würde ich mal behaupten. Das Ergebnis aus Bayern-Sicht schon. Ich glaube, es war eigentlich im Grunde genommen ein unentschiedenes 2 zu 2, wäre, glaube ich, durchaus ein absolut ja, faires Ergebnis am Ende des Tages gewesen. Die Bayern haben meines Erachtens richtig gut angefangen, hatten dann auch nach der Führung alles im Griff. Ja, und dann sorgen individuelle Fehler innerhalb von kürzester Zeit für die Gladbacher Führung. Ja, und nach der Halbzeit hatte ich dann eigentlich auch das Gefühl, dass das Spiel der Bayern gar nicht so schlecht war. Also es war druckvoll, es gab immer wieder Chancen, vielleicht nicht die hohe Anzahl an hundertprozentigen Tormöglichkeiten, aber immer mal wieder gefährlich, vor allem im letzten Drittel. Ja, und dann zum Ende hin hat man dann natürlich auch gemerkt, bei Joshua Kimmich beispielsweise, dass da ein bisschen der Dampf gefehlt hat. Und wenn du dann halt von der Bank in so einem Spiel nicht mehr nachlegen kannst mit ja, einer entsprechend hohen Qualität und dann kamen eben die Youngsters aufs Feld, ja, dann reicht es aus Bayern-Sicht leider eben nicht mehr zum Ausgleich. Aber ich denke, im Grunde genommen, jeder neutrale Beobachter würde auch ein Unentschieden als absolut faires Ergebnis abzeichnen.
Sören, wie du hast das auch Freitag geschaut, das Spiel?
Ja, also da würde ich mich anschließen. Also Bayern hatte ja durchaus die Chance, auch dann den Ausgleich noch zu erzielen. Ich glaube, nach dem Rückstand war es ja dann Lewandowski, der auch eine sehr gute Torchance hatte. Also ein Unentschieden wäre schon gerecht gewesen und das, obwohl ja eben Bayern mit einer C11 oder D11, was es auch immer war, gespielt hat. Unentschieden wäre schon gerechtfertigt. Aber Fabi hat es ja auch angesprochen, gerade das 1-1 war es, glaube ich, war ja dann eben auch von Spielern, die Stammspieler sind, verschuldet worden mit Kimmich und Süle, die sich da ein bisschen, ja, hölzern angestellt haben. Also da waren ja schon die individuellen Fehler sichtbar, aber unterm Strich kann Gladbach sich mit dem Sieg durchaus glücklich schätzen.
Mit dem Unentschieden.
Ja.
Ah, nee, sorry, mit dem Sieg.
Mit dem
Mit dem
Sieg, ich
Sieg, mit dem
wollte.
Sieg. Genau. Genau.
Ja.
Ja, aber ihr hattet ja jetzt beide schon gesagt, die Chancen waren, also die Chancenanzahl hatte sogar im Bayern Plus und spielerisch war das, glaube ich, mit der Mannschaft auch immer noch deutlich besser und machen wir uns mal nichts vor. Wenn bei den Bayern 4, 5 Spieler mit an Bord gewesen wären, dann wäre, glaube ich, für Gladbach bei dem Spiel auch trotzdem nichts zu holen gewesen. Lewandowski mit dem 1-0, schätz mal, Fabi, wievielte Mal das 1-0 für Bayern gemacht?
In Summe komplett.
Ja.
Boah, seit er bei Bayern
Seit er
ist.
bei Bayern ist.
60, 65.
Ah, du bist schon ziemlich nah dran. Sören, noch einen?
70.
Ja, 72. Mal das 1-0 für die Bayern gemacht. Also den Rekord, den hält momentan auch noch Gerd Müller. Liegt bei 86. Also könnte eventuell in nächster Zeit dann vielleicht auch noch geknackt werden. Ja. Ja, unterm Strich unglückliche Bayern-Niederlage, ein Punkt wäre verdient gewesen, Mund abputzen und jetzt geht es am kommenden Spieltag gegen den ersten FC Köln. Und die Gladbacher empfangen am Samstagabend dann zum Topspiel die Werkself aus Leverkusen.
Das ist halt nur ein Punkt, der mich jetzt interessieren würde. Wahrscheinlich eher dann eigentlich auch vom Sören. Im Grunde genommen, wenn man jetzt böse ist, dann legt man hier jetzt den Gladbachern vielleicht einen kleinen Vorteil aus, weil sie in ein Spiel gehen gegen einen Gegner, den sie vermeintlich in Normalbesetzung mit der aktuellen Form, die sie ja dann mitgebracht haben, nicht schlagen können. Und speziell dann eine Mannschaft jetzt in dem Fall eben auch die Gunst der Stunde genutzt hat, 3 Punkte holt. Ist es nicht auch so, dass wenn man die Mannschaften aus dem letzten Drittel der Tabelle, die ja da alle ziemlich nah beieinander stehen, dass es dann eben auch einfach so gesehen werden kann, dass da ein gewisser Vorteil eben auch für so eine Mannschaft entsteht, genauso wie beispielsweise jetzt im Zweifel auch am kommenden Samstag die Kölner, die ja auch nochmal sehr wahrscheinlich davon profitieren werden, dass die Bayern extrem ersatzgeschwächt werden. Das war ja der Punkt, der
Ja.
mich am Freitag dann eigentlich auch ein Stück weit extrem genervt hat, weil ich ja behaupten würde, auch wenn das Spiel jetzt andersrum oder die Ausfälle andersrum und Bayern München spielt beispielsweise gegen den VfB Stuttgart mit 9 oder 13 Spielern, die nicht zur Verfügung stehen und spielen in Bestbesetzung, dann würde ich mal behaupten, kommt ein ziemlich hohes Eishockey-Ergebnis im Zweifel dabei raus und dann würde die Diskussion eine ganz andere sein. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ja.
So.
Ja, also ich glaube, was mir auch aufgefallen ist, im Vorfeld wurde ja viel darüber gesprochen, er ist stark ersatzgeschwächt und dennoch war ja Bayern im Prinzip, ja, ich will fast sagen, ein bisschen, also auf Augenhöhe, aber auch teilweise ja auch überlegen den Gladbachern, die ja eigentlich auch in Bestbesetzung angetreten sind. Also spricht das ja schon auch nach wie vor noch für die Qualität, die Bayern hat in der Breite. Aber du hast schon recht, ich denke mal, dass für, wenn es auf längere Sicht ist, definitiv Vorteil ist für Mannschaften, die gegen Bayern spielen, wenn Bayern jetzt die nächsten Wochen so ersatzgeschwächt ist. Das glaube ich schon. Aber in den 1 bis 2 Spielen, die das wahrscheinlich noch so sein wird, da bin ich auch von überzeugt, kann Bayern das wettmachen. Also das glaube ich schon.
Aber dann nimmst du jetzt mal die Bayern außen vor und nimmst irgendeine andere Mannschaft, die da ganz weit hinten im Keller steht, Bielefeld, Augsburg oder Stuttgart. Für so eine Mannschaft ist das ja absolut fatal zu so einem Zeitpunkt, weil du einfach, wenn du 13 Spieler ersetzen musst, das kann wahrscheinlich keine andere Mannschaft in der Bundesliga. Und du hast einfach de facto keine Chance mehr. Und dann ist ja wahrscheinlich jetzt dieses Totschlagargument Mainz 05 am keine Ahnung,
letzten wie viel
Spieltag.
Erster Spieltag war
es. Ja. Ja, gut. Aber
Fabi, jetzt, ich gehe mal dazwischen. Wie sieht's? Die Bayern haben jetzt die Winterpause gehabt. Das war, nenne es mal Urlaubszeit. Also so extrem, wie es die Bayern getroffen hat, jetzt mit diesen 9 oder 10 Fällen, wenn es hochkommt, hat es, glaube ich, die ganze Saison war es maximal, glaube ich mal, sag ich mal, 4 vielleicht bei einer Mannschaft gewesen. Wo die Mainzers getroffen hatte, war auch die Saisonvorbereitung, wo man, glaube ich, in Trainingslagern war, auch viel aufeinander gehangen hat. Also außer diese beiden Mannschaften fallen mir jetzt nicht wirklich viele Mannschaften ein, die wirklich so extrem davon betroffen worden waren. Also ich sag mal, 4, 5 Spieler sollte eigentlich jede Mannschaft verkraften können. Klar, von der Breite des Kaders abhängig, aber allerdings bei Bayern ist das jetzt wirklich, glaube ich, eine extreme Ausnahme gewesen mit dieser hohen Anzahl. Meinst du, dass da die Spieler eventuell vielleicht auch ein bisschen mehr in die Pflicht genommen werden müssten? Es ist einfach, oder ist es mehr so ein 50-50-Spiel eigentlich?
Naja, ist halt die schwierige Frage. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr sensibles Thema, weil ich glaube, wenn es wird ja immer so dahingestellt, dass die privilegierten Fußballer können zwischen den Feiertagen in den Urlaub fliegen. Auf der anderen Seite sage ich natürlich auch, nehmen wir mal das Beispiel Upamecano. Upamecano ist zu seiner Familie nach Hause geflogen und hat wahrscheinlich als Fußballprofi bei Bayern München 2-mal im Jahr die Gelegenheit dazu. Kann man jemanden den Vorwurf machen über Weihnachten, wenn er mal die Zeit hat, seine Familie zu besuchen? Und gleichzeitig glaube ich halt auch, du kannst dich überall, auch in Deutschland, auf dem Weg zum Supermarkt oder irgendwo anders im Sportstudio, kannst du dich genauso infizieren. Und deswegen ist es, glaube ich, eine Debatte, da würde ich auf keinen Fall mit dem Stein schmeißen, wenn ich selbst im Glashaus sitze, um es mal so auszudrücken, weil ich mit Sicherheit glaube, man kann vielleicht Risiko meiden, aber es ist eine schwere Diskussion, glaube ich, die man da führt. Aber einen Vorwurf jemandem zu machen, in dem Fall, ist zu einfach, glaube ich, meines Erachtens.
Wobei, also ich glaube, ein Vorwurf, das stimmt, da darf man keinen machen. Wie gesagt, du hast gesagt, sensibles Thema, aber ich glaube, man kann also diese, ich nenne es mal Lebenswirklichkeiten von Fußballprofis und Normalbürgern nicht vergleichen. Klar, du hast jetzt Upamecano angesprochen, der hätte rein theoretisch auch, denke ich mal, die finanziellen Mittel, seine Familie nach München kommen zu lassen. So, der müsste sich jetzt nicht durch die Gegend reisen, da ist das Risiko halt hoch. Und Manuel Neuer, glaube ich auch, dass er seine Familie jetzt nicht, oder dass seine Familie jetzt nicht auf den Malediven wohnt. Ich glaube schon, dass es ist viel auch, und dieses Privilegierte kommt natürlich auch von Sport- oder nicht sportinteressierten Menschen, die dann eben genau das sehen. Okay, die Profis reisen durch die Gegend und trotzdem findet das statt. Fußballspiele finden dann trotzdem statt. Und ich muss mich halt einschränken als Normalbürger. Und ich glaube, dass das schon dann auch, dass die Profis dann auch wirklich in der Pflicht sind, einfach sich professionell zu verhalten. Und ich sehe es dann wirklich...
Aber dann lassen wir jetzt das Damoklesschwert über alle Profisportler.
Welches Schwert?
Das Damoklesschwert fallen. Und das ist eigentlich auch nicht fair, weil was ich so gelesen habe, dass sämtliche Skigebiete in Bayern, in Österreich über die Feiertage speziell oder zwischen den Feiertagen wahnsinnig überfüllt waren. Und vor allem auch die Anzahl der Flugpassagiere in den großen Flughäfen im Dezember im Speziellen extrem angezogen haben. Also es sind ja nicht die einzigen, die sich einen Urlaub leisten. Und ich glaube halt einfach, so wie ich es vorher gesagt habe, es ist, glaube ich, manchmal zu einfach, einfach pauschal zu sagen zu dem Fußballprofi, du musst jetzt zu Hause bleiben und du darfst nicht in Urlaub fliegen, weil es zu Hause sicherer ist. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, ich habe mich damals bei meiner Schwiegermutter angesteckt zu Hause. Also es kann überall passieren und ich glaube einfach, das ist ein Thema, da müssen auch andere Leute drüber sich unterhalten wie wir. Ich glaube einfach nur, dass es grundsätzlich nicht fair ist, jemandem den Vorwurf zu machen, weil er seinen Urlaub irgendwo verbracht hat, deswegen hat er sich mit Corona angesteckt. Das wäre für mich ein Stück weit einfach zu einfach, glaube ich. Und von daher, ja, ein schwieriges Thema, glaube
Gut, aber es mit der Schwiegermutter Fabi, da hättest du wahrscheinlich auch gerne darauf verzichtet gehabt, ne? Auf die Reise.
ich.
Da hätte
Auf
man
den
eventuell
Besuch
wahrscheinlich
oder
auch
auf
auf,
die
ja, genau.
Anstrengung?
Da hätte man eventuell auch darauf verzichten können,
Nein, es war ein schöner Besuch. Also, falls jemand zuhört, wir haben uns trotzdem sehr gefreut. Nein, aber ja, klar,
ne?
man kann darauf verzichten, aber es geht halt einfach schnell. Es ist unvorhersehbar und die Frage ist, ja, wie man das Risiko so gering wie möglich halten kann. Was ich aber interessant finde bei den Bayern, dass sie ja gleichzeitig über Weihnachten oder kurz vor Weihnachten oder nach Weihnachten letztendlich bekannt gegeben haben, dass sie ihr Hygienekonzept nochmal verschärfen. Ja, und ich glaube, dass die auch alles Menschenmögliche tun, um letztendlich die Spieler vor Corona zu schützen. Aber ja, ich glaube, man hat keinen Einfluss drauf. Also man kann sich's nicht aussuchen.
Ja, dann lass uns das Spiel doch einfach mal abhaken und in den Samstag springen. Eine Mannschaft, die ja auch jetzt von den ersten Covid-Fällen dann betroffen war, leider kurzfristig. Wir haben es am Donnerstag, Freitag noch nicht bekannt gegeben, welche Spieler betroffen waren. War der Sportclub aus Freiburg, Marc Flecken, Nico Schlotterbeck waren dann hinterher positiv getestet worden, die dann leider gegen Bielefeld ausgefallen sind. Was sich dann im Laufe des Spiels dann auf der einen Position im Tor dann wirklich, dann wirklich gezeigt hat. Ärgerlicherweise für den Sportclub, der eigentlich die erste Halbzeit komplett dominiert hat, früh 2:0 in Führung gegangen ist, nach 6 Minuten durch Haberer ein schönes Volley-Tor aus 16 Metern. Das 2:0 kurz nach der Halbzeit durch Jong, dritte Kopfballtor in dieser Saison für den und vierter Saisontreffer allgemein und zwischenzeitlich auch Chancen auf 3, 4-0 zu erhöhen. Ja, und dann, wie es so häufig kommt, wir haben es ja oft schon gesagt, die Bielefelder sind eine Mannschaft, die in sich gefestigt sind, die sich dann auch von einem 2:0 Rückstand nicht wirklich abschütteln lassen und die haben sich dann zurückgekämpft, sind dann in der 60. Minute durch einen Schuss aus 20 Metern von Okugawa zum Anschluss gekommen. Der Schuss hat ein bisschen geflattert. Upov sah da im Tor ja mehr als unglücklich aus, reißt dann noch nicht mal die Arme hoch, guckt den Ball nur hinterher. Ja, und in der 87. Minute war es der eingewechselte Lasme, der aus ganz, ganz spitzen Winkel, quasi von Grundlinie aus sich das Tor da noch fängt. Ich war der Meinung, das hätte man auch mit dem Fuß abwehren können, wurde nur leicht abgefälscht der Ball und dann macht Bielefeld halt in der 87. das 2:2. Ein sehr glücklicher Punktgewinn für die Bielefelder. Ja, aber Bielefeld gegen einen Sportclub, die mit Abstand positivste Bilanz von allen Bundesligisten. 5 Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen. Gegen keine andere Mannschaft sind die Bielefelder so gut davongekommen wie gegen die Freiburger. Ja, und die Freiburger haben das erste Mal seit 2014 ein 2:0 wieder aus der Hand gegeben. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, und unterm Strich zwei verlorene Punkte, glaube ich, für den Sportclub. Gerade nach der ersten, wirklich guten ersten Halbzeit.
Ja, absolut. Also du hast ja auch schon sehr gut zusammengefasst. Freiburg hatte dann auch wirklich die Chance, noch das 3:0 zu machen. Und dann hat sich eben Bielefeld zurückgekämpft, profitiert natürlich dann auch von den individuellen Fehlern. Ja, also wirklich für den Aufwand, den Bielefeld geleistet hat, belohnt. Und ja, kämpfen sich da jetzt auch wieder so ein bisschen ans rettende Ufer, sage ich mal. Der Klassenerhalt oder der Relegationsplatz ist in Sicht. Und ja, so muss es in den nächsten Wochen bei Bielefeld weitergehen. Ja, sie müssen alles reinwerfen, was sie haben. Ich meine, es sind jetzt, einen Moment, nur ein Punkt Rückstand auf Relegationsplatz, auf Augsburg. Und es ist jetzt wieder, ja, alles drin.
Ja, und vor allem insgesamt schon das 8. Mal ein Unentschieden für die Bielefelder. Haben wir ja auch schon häufig gesagt, lass da mal ein, zwei Siege von gewesen sein. Bisher hast du 4, 5 Punkte mehr. Und dann stehen die Bielefelder gar nicht da unten drin, ne?
Ja.
Deswegen, also unterm Strich wird da jeder Punkt letztendlich Gold wert sein am Ende der Saison.
Ja, ich weiß nicht, wie ich das Spiel sehen soll. Entweder kann man so sehen, dass die Freiburger einen sicher geglaubten, ja, Sieg aus der Hand gegeben haben, weil ich glaube schon, vor allem nach dem 2:0, ja, war eigentlich für ein paar Minuten hatte man das ein oder den Eindruck, ich zumindest, dass das Spiel oder die Messe gelesen ist. Ja, und dann gab es trotzdem immer mal wieder so auf der einen, auf der anderen Seite immer mal wieder Chancen. Ja, und trotzdem war dann der Anschlusstreffer letztendlich, würde ich sagen, ja, so ein bisschen überraschend gefallen, meines Erachtens zumindest. Ja, und dann auf einmal war es wieder ja ein relativ offenes Spiel. Dann hatten die Freiburger aber auch nochmal die Möglichkeit, ja, den alten Abstand oder das 3-1 zu erzielen. Und am Ende war ich dann schon aber auch sehr positiv angetan von der Art und Weise, wie die Bielefelder wirklich auch nochmal Druck ausgeübt haben, die Freiburger wirklich auch in der eigenen Hälfte ein Stück weit festgezurrt hatten. Ja, und dann irgendwo in Summe kann man dann auch nur, denke ich, dann auch von einem verdienten Punkt sprechen, wenn man auswärts nach einem Rückstand so mutig auftritt. Und ja, wer hätte das gedacht, dass die Bielefelder auf einmal wieder den Anschluss herstellen mit einer starken Serie? Ich bin gespannt, weil die Bielefelder, habt ihr ja gerade eben auch schon mal angedeutet, in der Vorrunde auch schon ja, des Öfteren eigentlich den Eindruck erweckt haben, dass sie nicht unbedingt der sichere Absteiger Nummer 2 oder der 17. der Fußball-Bundesliga sind. Ich gehe davon aus, dass ja für die Bielefelder auch noch alles möglich ist in der Rückrunde. Und ich glaube, man kann auswärts beim zum damaligen Zeitpunkt Tabellendritten, glaube ich, ja, ziemlich zufrieden sein, wenn man mit einem Punkt nach Hause fährt.
Also die Bielefelder, denke ich, können sich bei mir dann am Ende der Saison, wenn es wirklich für den Klassenerhalt reichen sollte, bedanken. Ich habe nämlich nur mal nachgeschaut, am 14. oder 15. Spieltag hatte ich, glaube ich, prophezeit, dass die Bielefelder als zweite Mannschaft absteigen werden. Und danach folgten ja dann die beiden Siege unter der Woche gegen Bochum und ich weiß gar nicht, wer danach noch kam und jetzt auch wieder der Punktgewinn. Das ist seit 3 Spielen ungeschlagen. Ja, positiver Aufwärtstrend der Bielefelder und wenn es ganz dumm läuft für den Sportclub, machen die Bielefelder ja noch in der 92, 93. Minute durch Wimmer noch sogar den 3-2-Siegtreffer und ja, das wäre natürlich die Krönung dann sogar gewesen. Wer momentan auch ganz oben mit rumspielt und auf Platz sich Platz 3 gesichert hat, 6 Punkte hinter dem BVB jetzt, ist die TSG Hoffenheim. Wir sprechen jetzt am besten direkt ganz früh drüber, damit ich nicht sofort komplett hier ins Träumen verfalle. Ja, die TSG jetzt im 7. Spiel ungeschlagen, 5 Siege, 2 Unentschieden. Das 7. Mal nach Rückstand diese Saison auch schon wieder gepunktet, 4 Siege, 3 Remis rausgeholt. Unterm Strich ein völlig verdienter TSG-Sieg, der trotz einer langen 2-1-Führung eigentlich nie wirklich gefährdet war.
Ja, würde ich mich anschließen. Also ich glaube, Augsburg war nur durch das 1-0 für Augsburg ist ja in der 5. Minute gefallen. Danach kam aber nichts mehr und die TSG macht da weiter, wo sie ja auch vor der Winterpause aufgehört haben. Sie sind einfach offensiv im Moment sehr, sehr stark. Und ja, ich glaube, Augsburg hatte nach dem 1-0, glaube ich, keinerlei offensive Chancen mehr und die TSG hat das wirklich exzellent gemacht und steht jetzt auch meiner Meinung nach sehr verdient auf dem 3. Tabellenplatz.
Ja, Markus Weinzierl hat es ja, glaube ich, auch nach dem Spiel gesagt, der Doppelschlag kurz vor der Pause durch Bebu, der einmal schön bedient wurde von David Raum mit einer Flanke und einmal, glaube ich, war es auf der rechten Seite Akpo Buma, der ihn in Szene gesetzt hatte, auch schon als 7. Saisontor für Bebu sagte, haben sich davon nicht mehr erholt und in der zweiten Halbzeit sind ja noch in der 60. Niederlechner und der neue Spieler hier, Pepi war es, Pepi aus Dallas, da müssen wir gleich auch mal drüber sprechen, das habe ich auch nicht verstanden.
Ist der mit dir mitgeflogen?
Den habe ich im Handgepäckskoffer mit drin gehabt, nein, sind dann noch eingewechselt worden, aber war, glaube ich, ein Abschluss von Pepi, der ein paar Meter am Tor vorbeiging und das war es dann auch. Und ja, in der 92. Minute hat die TSG dann noch einen Konter gesetzt, wo sich David Raum dann für seine Superleistung wieder belohnt hat und das 3-1 damit klar gemacht hat. Aber 16 Millionen für einen 18-Jährigen. Und das ist gut angelegtes Geld für die nächsten Jahre, hat ja Stefan Reuter gesagt. Man will ihn behutsam aufbauen, aber es war doch das Problem der Augsburger, dass vorne keine Tore fallen. Aber warum gebe ich dann für einen 18-Jährigen 16 Millionen aus, wenn ich nicht davon ausgehe, dass der mich im Abstiegskampf rettet? Also das Geld hätte man vielleicht auch woanders noch investieren können, oder?
Ja, und die spannende Frage ist ja auch, überhaupt kanntet ihr den Spieler?
Nein, also vielleicht kann ich da auch mal aus dem Augsburger Netzwerk, aus meinem Alten auch noch ein bisschen berichten, die ziemlich euphorisch diesen Transfer auch gefeiert haben. Weil es kam da ja auch so eine gewisse Dynamik in die Medien rein, welche Vereine sich letztendlich auch um ihn bemüht haben. In Augsburg träumt man davon, dass der junge Mann seinen Marktwert so steigert, dass er irgendwann für ganz großes Geld verkauft wird. Dann ist es für mich manchmal eben auch eine Milchbubenrechnung, wo ich mir dann vorstelle, wie viele Tore müsste der schießen, um dann wirklich für 40, 50 oder 60 Millionen verkauft zu werden. Zumal in der Mannschaft, die mich jetzt am Samstag extrem an den Beginn der Saison erinnert hat, also zumindest nach dem 1:0, das war nämlich in der Offensive fast ja, null oder nichts meines Erachtens, also auf jeden Fall nichts Gefährliches. Und ja, 16 Millionen einfach mal so, ja, das ist eine Hausnummer. Und ich glaube, die Frage von dir, Tobi, die ist ziemlich berechtigt. Ich glaube, da hätte es vielleicht den einen oder anderen Stürmer im Zweifel auf den Markt gegeben, der dir im Zweifel kurzfristig ja, ein bisschen mehr garantieren würde in Form von Scorern. Ja, wird spannend.
Ja, der FCA jetzt beim nächsten Heimspiel empfangen die Frankfurter und die TSG muss nach
Union.
Union reisen.
Ich wollte aber gerade sagen, jetzt, ich glaube, das wäre meine Frage an dich gewesen. Ich glaube, jetzt ist das erste Mal eigentlich auch so für die TSG, glaube ich, so ein bisschen die Crunch-Time, weil jetzt kannst du zeigen, wie gefestigt du bist. Du hast jetzt zwei Knallerspiele. Du spielst jetzt in Berlin bei Union, wo es traditionell immer sehr schwer ist. Und dann hast du den Showdown zu Hause gegen Dortmund nächste oder die übernächste Woche.
Ja, und soweit ich mich erinnern kann, hat die TSG eigentlich die letzten Jahre gegen den BVB eigentlich immer ziemlich gute, gerade zu Hause, ziemlich gute Spiele abgeliefert und auch immer einen harten Kampf geliefert. Und ja, du sagst es, das ist jetzt so der Scheideweg, sage ich jetzt mal schon zu dem Zeitpunkt der Saison. 6 Punkte Rückstand auf den BVB, allerdings auch schon sechs, nee, waren 6 Punkte? Ich glaube, 6 Punkte auf Platz 5 schon Vorsprung oder auf Platz 4. Haben sich auf jeden Fall schon gut da oben hineingesetzt.
Also jetzt fängst du aber wirklich zum Träumen an mit deinen 6 Punkten.
Waren es nicht 6 Punkte?
Nee, auf Leverkusen, die sind Fünfter, sind es 2 Punkte.
Okay. Nee, dann war es der BVB, der 6 Punkte Vorsprung hat auf die TSG, dann war es so rum.
Genau, jetzt hast du es.
Jetzt habe ich es doch. Sie ist ein bisschen durcheinander geworfen. Nein, aber ich denke, da können wir uns die nächsten 2, 3 Wochen bei der TSG auf richtig gute Spiele einstellen und da wird sich zeigen, wo der Weg hingeht. Bei der Mannschaft von Sebastian Hoeneß. Punkte liegen gelassen hat am Samstag zu Hause nach einer starken ersten Halbzeit Bayern 0 für Leverkusen sollen.
Ja, du hast es direkt am Anfang gesagt, Punkte liegen gelassen. Erste Halbzeit war richtig gut von Bayer. Und in der zweiten Halbzeit, ja, ist Union durch einen Doppelschlag von Prömel zurückgekommen, direkt nach der Halbzeit. Dann sogar in Führung gegangen, dann hat Tah noch das 2:2 kurz vor Schluss gemacht, aber ich glaube schon, dass Bayer mit dem Unentschieden nicht ganz zufrieden sein wird. Gerade die Anfangsphase nach dem 1:0 durch Schick hatten sie noch ein paar gute Chancen, wo sie das 2:0 nachlegen hätten können und ja, schon Punktverlust, gerade wenn Leverkusen da noch die Champions League-Plätze angreifen möchte.
Das war wieder eins der Spiele, wo die Leverkusener und gerade unser Freund Carsten ja auch des Öfteren immer wieder drüber spricht. Dann haben sie ein paar gute Spiele und dann sind da wieder diese Ausreißer, diese individuellen Fehler zum Teil, diese Unkonzentriertheiten, wo dann halt wirklich Punkte liegen gelassen werden, verschenkt werden. Ne? Ja, ärgerlich ist das natürlich, dass Tapsoba und Kosunu quasi Stamminnenverteidiger beim Afrika Cup sind. Gut. Allerdings muss Union ja auch auf, ja, da freut sich Fabi wahrscheinlich, dass er die Wette immer noch offen hält. Taiwo Avoni ist ja auch beim Afrika Cup. Und
Habe
Geraldo
ich
Becker.
damals mit einkalkuliert.
Hast du schon mit einem? Okay. Und Geraldo Becker ist jetzt auch kurzfristig ausgefallen, auch wegen Covid. Ja, das waren natürlich zwei Offensivspieler, die Union gefehlt haben. Allerdings hatten die ja auch gerade zum Ende des Spiels auch nochmal zwei, drei richtig gute Möglichkeiten, wo sie auch fast noch als Sieger vom Platz gegangen wären. Oshipa hat da, glaube ich, in der 92. noch den Pfosten getroffen. Ja, Also auch unterm Strich glaube ich, zwei Halbzeiten, einmal pro Leverkusen, einmal dann pro Union, unterm Strich dann vielleicht dann doch eine gerechte Punkteteilung, oder Fabi?
Ja, also ich glaube, das war so ein typisches Spiel für Carsten, wo er zweimal mehr zum Kühlschrank gelaufen ist. Wahrscheinlich dann auch einmal aus Frust, zumindest noch nach Ende des Spiels. Ja, weil es halt einfach wieder mal ein Spiel war für die Leverkusener. Du spielst zu Hause, du spielst gegen Union Berlin, du bist feldüberlegen, du bist eigentlich richtig gut im Spiel, hast auch ein gutes Tempo im Spiel. Was man definitiv den Leverkusenern nicht vorwerfen kann. Und letztendlich gibst du dann am Ende des Tages, verschenkst du, ja, vielleicht verschenken nicht, aber gibst 2 Punkte aus der Hand, die du eigentlich holen musst. Ja, und ich habe es ja vor der Saison eigentlich auch schon gesagt. Für mich ist normalerweise Leverkusen jetzt einfach mal wieder an der Reihe als eine der Mannschaften, die uns in der Champions League auch vertreten kann. Aber wenn du dann halt auf Dauer immer wieder, auch vor der Winterpause, das 1:2 gegen Freiburg, ja, das tut einfach wahnsinnig weh. Und dann ist es wirklich so, dass ich dann wirklich auch dem Carsten recht geben muss. Es unterstreicht halt einfach die Probleme der letzten Jahre, dass halt einfach keine Konstanz vorhanden ist in Leverkusen, was wirklich schade ist, weil da wirklich tolle Fußballer, Individualisten mit dabei sind. Ja, und es tut dann halt einfach weh, wenn du das siehst, dass so eine Top-Mannschaft oder eine vermeintliche Top-Mannschaft, die wir in der Bundesliga haben, es halt einfach nicht auf Strecke konstant auf den Platz bringt und die 3 Punkte dann in so einem Spiel einfach mal einsammelt.
Heute rausgekommen, dadurch, dass wir ein bisschen
Ich habe
später.
aber noch
Ja.
eine Aufgabe habe ich für dich. Und zwar, ich weiß nicht, wie es dir geht, Sören, aber mir kommt es wirklich so vor in letzter Zeit, dass Urs Fischer ein Trainer ist, der unheimlich gerne in der Halbzeit auswechselt. Und nicht nur einmal, sondern des Öfteren auch schon zweimal. Und meine Hausaufgabe für dich wäre, vielleicht einfach mal bis nächste Woche rauszufinden, wer die meisten Wechsel in der Bundesliga vornimmt in der Halbzeit. Und ich würde tendenziell auf die Unioner tippen. Ist
Oh.
euch das schon mal aufgefallen?
Also, dass er ziemlich gerne auch doppelt und dreifach wechselt. Also, ich kann mich da auch an das Bayern-Spiel erinnern, was Union zu Hause gespielt hat. Hat er, glaube ich, sogar dreimal gewechselt gehabt. Ich glaube, die Aufgabe, Sören, die teilen wir uns. Die muss hier, glaube ich, nicht alleine zumuten.
Ja,
Aber ich denke, ja.
wobei ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, woran es liegt. Denn ich habe ihn gestern, nee, am Sonntag habe ich ihn im Berliner Olympiastadion gesehen. Da hat er seine Zigarette angesteckt in der Halbzeitpause. Das könnte natürlich auch ein Grund dafür sein, dass er erstmal nach dem Halbzeitpfiff eine raucht und dann dabei kommen ihm wahrscheinlich ja, neue Ideen für die zweite Halbzeit.
Aber ich finde das wirklich unheimlich interessant auch, weil ich glaube, dass es einer der ganz, ganz wenigen Trainer ist, der in der Halbzeit gerne wechselt und vor allem dann auch das System umstellt. Aber vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Oder vielleicht erarbeite ich es auch selber, aber es wäre natürlich schöner, wenn du das machst, du.
Ich denke, wir haben ja noch ein paar Tage Zeit bis zur nächsten Aufnahme. Ich glaube, das sollten wir irgendwie schon hinbekommen. Dadurch, dass wir ja, du hast es angesprochen, ein bisschen später aufnehmen als sonst, ist heute ein Transfer durchgesickert. Die Gladbacher verpflichten von Union Berlin jetzt im Winter schon Marvin Friedrich, den stellvertretenden Kapitän von Union Berlin. Verständlich für euch? Ich meine, ersatzmäßig wurde ja schon vor der Winterpause mit Dominik Heinz auf jeden Fall ein Ersatz geholt.
Ja, also ich glaube, dass der Transfer vor allen Dingen jetzt Sinn macht, mit Blick auf die kommende Saison, wenn Matthias Ginter nicht mehr da ist. Aber Friedrich hat sich ja jetzt auch zu einem sehr guten Innenverteidiger auf Bundesliga-Niveau entwickelt. Und wahrscheinlich ist es in Gladbach ja auch im Moment eher der Fall, dass sie kleinere Brötchen backen müssen, wie es so schön heißt. Und da passt er dann Friedrich sehr gut ins Beuteschema eigentlich.
Fabi, wie schätzt du die Chancen? Matthias Ginter, wie stehen die Chancen? Dein vom Gefühl her, diesen Winter noch, bis Januar
Nein,
oder
ich habe
nein?
es ja vor Weihnachten auch schon gesagt. Also für mich ist Matze Ginter ein grundsolider Bundesligaspieler, wahrscheinlich auch ein extrem angenehmer, toller Charakter, sehr besonnen. Aber ich sehe ihn einfach bei keinem Top-Team, nirgendwo in Europa. Ich wüsste auch auf Anhieb kein Top-Team, was wirklich Bedarf hat. Und ich glaube, Mich würde es ehrlicherweise nicht überraschen, wenn er irgendwo in der Bundesliga landen wird. Die Frage ist nur, was er selbst für einen Anspruch hat. Bei Dortmund war er ja schon mal, für Bayern wird es nicht reichen. Die Frage ist halt dann, was letztendlich ja, für ihn dann auch in Frage kommt.
Okay.
Ich würde mich natürlich aber auch freuen, wenn er wirklich einen guten Club findet, aber ich schätze ihn auch als sehr, sehr bodenständig und auch so einen, dass er mit Sicherheit auch nichts Außergewöhnliches, Exotisches oder Verrücktes macht. Aber ich bin tatsächlich gespannt, wo er landen wird.
Okay, also ich hätte es wirklich darauf, also ich würde wetten, dass er noch wechselt, weil ich meine, in der jetzigen Zeit, jetzt ist das zweite, fast dritte Jahr mit unter Corona, also wenn Max Eberl da nicht zumindest finanziell versucht, seine vielleicht, was haben wir, 15, 18 Millionen, wenn man Glück hat, vielleicht jetzt noch kriegt im Winter, die sollte man dann eigentlich dann trotzdem schon mitnehmen, oder?
Ja, aber du musst halt erstmal jemanden finden, der Bedarf hat und mir fällt spontan eigentlich keinen Club ein und dann ist es ja immer noch so, dass die andere Seite, also Matze Ginter ja auch noch damit einverstanden sein muss und ich würde jetzt mal einfach die These aufstellen, wenn beispielsweise Newcastle sich melden würde, das wäre wahrscheinlich nicht wirklich interessant.
Ja gut, okay, ich sag mal, innerhalb der Bundesliga, der BVB kommt nicht in Frage, kann ich mir nicht vorstellen, dass er da nochmal hingeht, da war er ja schon mal. Leverkusen ist innerhalb der Liga, Innenverteidigung soweit gut aufgestellt und hat da genug Leute. Ja, so viel, also innerhalb der Bundesliga, ja, ich bin mal gespannt, ob da wirklich was geht. Eine Mannschaft, die von einer roten Karte nach 20 Minuten profitiert hat, Fabi, war RB Leipzig, die die Mainzer dann schon ziemlich gut im Griff hatten und das Ergebnis das auch widerspiegelt.
Ja, ich glaube, das war Balsam auf die Seele für die Leipziger. Und im Grunde genommen hat dann natürlich auch ab der 20. oder mit der roten Karte alles sozusagen in die Karten der Leipziger gespielt. Und wenn die Leipziger dann einfach mal ihren Tag haben, wo relativ viel stimmt, wo das eine in das andere Rädchen greift, ja, dann kommt ein ziemlich überzeugender 4-1 Heimsieg dabei raus und bei den Mainzern war das natürlich sozusagen der Genickbruch ein Stück weit. Man hat es dann auch, wenn man die Statistik sich anschaut, sie haben versucht dagegen zu halten. Also man kann ihnen da, glaube ich, auch dahingehend nicht wirklich einen Vorwurf machen, aber dann ist einfach auf der anderen Seite bei Leipzig zu viel Qualität. Wenn die ins Rollen kommt, dann hast du als Mainz 05 mit 10 Leuten einfach keine Chance, glaube ich.
Hm. Ja, Silva, der das 1-0 durch einen Elfmeter macht, schon sein 10. Elfmeter in der Bundesliga, alle 10 getroffen, souverän verwandelt. Das 2-0 durch Szoboszlai, auch ein schönes Tor aus Elfmetern. Ja, allerdings sind die Mainzer dann nochmal rangekommen in der 57. durch Lee, nach einer schönen Vorarbeit von Onisivu. Ja, und dann haben die Mainzer sich dann wirklich das dritte und vierte Tor wirklich hergeschenkt. Zwei individuelle Fehler im Aufbau, zwei Ballverluste. Und wenn du dir die natürlich, wenn du hoch aufgerückt bist gegen Leipzig, dann leistest, dann fliegt der Tint nur so um die Ohren. Und ja, Leipzig bringt dann zur Halbzeit eigentlich mit den besten Spieler, mit Nkunku, der die erste Halbzeit noch draußen gesessen hat, der das 3-1 schön Heber macht und das 4-1 dann auch noch schön vorbereitet für Silva, der jetzt seinen ersten Doppelpack für RB gemacht hat. Übrigens auch sehr gut für das Kicker-Manager-Spiel. Ja, verdienter RB-Sieg und die Handschrift von Domenico Tedesco, glaube ich, lässt sich auch allmählich erahnen und sieht man auch schon. Und ja, beim nächsten Spiel gastiert RB beim VfB Stuttgart. Da war das Hinspiel, waren es, glaube ich, auch eins der guten Spiele von RB, waren es, glaube ich, fünf, glaube ich, hatten sie da schon gemacht. Ja, das wird auch kein einfaches Spiel werden für den VfB. Und die Mainzer, Sören, haben dann den VfL Bochum zu Gast.
Richtig, Doppelpack. Erst Heimspiel in der Bundesliga und dann im Pokal.
Aber der Pokal ist doch erst im Februar, oder?
Bayern ist ja ausgeschieden, ich weiß gar nicht.
Ach so. Ich meine aber im DFB-Pokal, glaube ich, geht es sogar erst im Februar oder so weiter. Fabian, Spiel, wo wir gar nicht, glaube ich, lange drüber reden müssen, ist...
Lass mich raten, Fürth gegen Stuttgart.
Ja, das kannst du gerne einmal kurz abhaken.
Was heißt kurz abhaken? Irgendwo muss man ja den Fürthern dann auch ein Kompliment machen, weil ich glaube, das war das zweite Spiel in Serie, welches sie nicht verloren haben, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe.
Das ist richtig. Und sogar das dritte Spiel zu Hause, was sie nicht verloren haben. Und drei Spiele zu Hause zu null. 1-0, 0-0, 0-0.
Da wollte ich jetzt auch gerade drauf hinaus. Ich habe es ja vor der Winterpause auch schon gesagt, dass als Mannschaft wie VfB Stuttgart oder als Stuttgart musst du natürlich den Anspruch haben, in Fürth zu gewinnen, weil es eben die Spiele sind, wo du sowohl in der Vorrunde als auch in der Rückrunde deine 6 Punkte sammeln musst, speziell wenn du im Tabellenkeller stehst. Die Stuttgarter haben sich da meines Erachtens einfach auch dem Niveau oder dem Level der Fürther über weite Strecken des Spiels angepasst und sind dann letztendlich irgendwann zu spät ins Spiel gekommen oder haben dann zu spät versucht, letztendlich doch noch auf den Siegtreffer zu drücken. Das ist nicht gelungen. Am Ende des Tages ist es ein 0-0, es ist ein Punkt mehr, aber ich glaube einfach, wenn man die Gesamtrechnung aufstellt, 2 Punkte zu wenig für den VfB Stuttgart und für die Fürther. Ja, ich glaube, für die Fans freut es mich einfach, dass man so eine kleine Serie hinlegt mit nicht verlorenen Spielen. Aber ja, die Kleeblätter, die sind weg. Die sind als 18er, die sind raus aus der Verlosung. Und deswegen musst du eigentlich als Gegner da die 3 Punkte einfahren. Und der VfB hat es nicht geschafft. Und ich bin mal gespannt, wie sie letztendlich jetzt im Verlauf der Rückrunde langsam in Fahrt kommen wollen. Weil irgendwann wird es gefährlich, wenn man sich die Tabelle anschaut.
Sören, Sascha Kalajdzic jetzt mit seinem ersten Spiel wieder beim VfB über 90 Minuten, waren eigentlich nur 60, wie ich gelesen hatte, geplant. Den merkt man schon, dass er lange raus war, ne? Merkt man schon an.
Ja, das hat man schon gesehen, wobei er, glaube ich, auch mit der gefährlichste eigentlich war beim VfB. Das war wirklich ein enttäuschender Auftritt, zumal man ja auch da noch sagen muss, dass Fürth auch Dreier durchaus oder ein Dreier für Fürth durchaus möglich gewesen wäre. Wenn Hogota die große Chance reinmacht, dann gewinnt Fürth das Spiel 1-0. Aber für beide Mannschaften zu wenig. Und für den VfB, wie der Fabi schon sagt, wird es langsam gefährlich. Da müssen jetzt in den nächsten Wochen Punkte folgen.
Ja, und die Fürther gastieren jetzt am Samstag in Bielefeld. Ja, und wenn die Bielefelder das Spiel gewinnen, dann war das, glaube ich, dann auf jeden Fall für die Bielefelder, das kann man eigentlich als 6-Punkt-Spiel schon titulieren, denke ich mal.
Ich finde halt einfach, dass es mir nur einfach wirklich wehtut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir können auch gerne am Ende der Folge nochmal drauf eingehen. Aber wenn ich mir die Tabelle so anschaue, eigentlich die Mannschaften, die jetzt vor dem VfB stehen, Wolfsburg, auch die Hertha und vor allem eben auch Gladbach, sind ja für mich jetzt Mannschaften, denen ich durchaus zutraue, wenn sie das auf den Platz bringen, wozu sie eigentlich imstande sind zu leisten, ihre Punkte auch sammeln. Und dann geht es eigentlich für den VfB mehr darum, eher nach hinten zu schauen und dann hast du halt einfach nur noch 2 Mannschaften, ja, die irgendwo ein Stück weit hinter dir stehen. Und das sind zum einen die Augsburger und zum anderen die Bielefelder. Und für mich im Moment den besten Eindruck dieser 3 Mannschaften macht eindeutig die Arminia.
Also im VfB muss man sich so langsam dann wahrscheinlich auch seine Gedanken machen. Vor allem nächstes Wochenende kann man wahrscheinlich auch nicht mehr von Punkten ausgehen, wenn Leipzig kommt. Die nächsten Wochen beim VfB werden auf jeden Fall richtungsweisend werden. Richtungsweisend war auch am Samstagabend die 2. Halbzeit für den BVB nach einem 2-0 Rückstand. Also ich hatte mich ja schon gefreut, wo ich zwischenzeitlich mal aufs Handy geguckt hatte. Mein Wintertransfer beim Managerspiel, Sören, deiner glaube ich auch, Boré, hat die Eintracht 2-0 in Führung gebracht. Und wo dann hinterher plötzlich noch das 3-2 fiel, Fabi, da konnte ich gar nicht glauben. Unterm Strich ein glücklicher Sieg für den BVB oder wie ist deine Einschätzung?
Ich fand halt einfach, was man im Nachhinein sagen kann, ist natürlich alles immer rein hypothetisch, aber die Frankfurter haben es einfach verpasst, den Sack zuzumachen. Also sie hatten ihre Möglichkeiten zum 3-0. Ich glaube, dann ist die Messe gelesen. So war es dann auch noch so. Fairerweise muss man dazu sagen, dass die Dortmunder auch noch eine Riesenchance, Malen war es vor der Halbzeit, zum Anschluss hatten, die sie eben nicht genutzt haben. Und trotz alledem war es aber auch für mich bis zur 70. Minute. Eigentlich hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, dass die Dortmunder da wirklich auch nochmal ansatzweise dieses Spiel drehen können. Und Ja, und ich kann es eigentlich auch gar nicht erklären, was die Frankfurter dann letztendlich auch die letzten 20 Minuten da auf diesem Platz veranstaltet haben. Weil sie ja zumindest musst du dann gucken, dass du einen Punkt über die Runden bringst oder über die Zeit bringst. Und im Gegenzug muss man dann eben auch den Dortmund dann attestieren, dass sie es dann eben auch mal geschafft haben, den Bock umzustoßen. Und letztendlich dann mit ein bisschen Glück die 3 Punkte mit nach Dortmund nehmen, was natürlich für die Dortmunder Jungs, speziell nach den letzten 3 Spielen vor der Winterpause, natürlich auch ja, Aufwind geben wird.
So ein entscheidender Mann bei der Eintracht im negativen Sinne war, glaube ich, Lindström, der zweimal frei vor Kobel war oder auf ihn zuläuft und ja, mehr oder weniger kläglich scheitert mit einem Rückpass, war es ja quasi schon fast, und einmal verzieht er, glaube ich. Also wenn die Eintracht nach dem 2:0, Dicker war es, glaube ich, den Pfosten trifft, ne?
Ja.
Und dann Lindström, da kann
Lindström, ja.
Lindström, also da ist der BVB tot und da kommt dann gar nichts mehr eigentlich in der zweiten Halbzeit, oder?
Ja, also das war, glaube ich, mit dann auch die entscheidenden Situationen, Dicker und Lindström, wenn die das 3-0 machen, dann ja, wäre es wahrscheinlich nicht mehr so spannend geworden, aber beim 2-0-Rückstand ist das dann natürlich nochmal ganz anders und der BVB hat dann wirklich dann auch die Mentalität gezeigt und ist dann. Ja, ich glaube auch dann zu Recht auf Tabellenplatz 2. Wenn du solche Spiele dann noch drehst, dann bist du eben der engste oder stärkste Verfolger der Bayern.
Ja, war ein bisschen glücklich, ne? Das 2:2 durch Bellingham, stehen 3 Leute, glaube ich, waren es bei Haaland. Bellingham kommt frei zum Kopfball. Sind meiner Meinung nach einfach nur Unkonzentriertheit und Abstimmungsprobleme. Und da 3:2 durch Dahoud. Ja, stehen 4 Frankfurter ziemlich tief im eigenen 16. Und Dahoud hat dann halt auch die Schusstechnik, um den Ball dann an Kevin Trapp vorbeizuschlenzen. Also ich habe nur die Ausschnitte gesehen, nicht das komplette Spiel, aber unterm Strich fand ich das trotzdem keine gute Leistung vom BVB, Fabi.
Nein, im Speziellen, wenn man die ersten 70 Minuten nimmt, dann trittst du eigentlich da auch mehr oder weniger wie ein Scheinriese der Bundesliga auf. Und ich glaube auch, das kann's oder das kann eigentlich in Summe auch nicht der Anspruch sein, der zweitbesten Mannschaft in Deutschland, zumal du ja in so einem Spiel auch ja, reingehst ja, mit dem Wissen, dass der Tabellenführer die Bayern Punkte liegen gelassen haben. Ja, dann hatte man eigentlich schon die Erwartung, dass von Minute an, von der ersten Minute an eben auch versucht wird, ja, den ja, Rückstand auf 6 Punkte zu verkürzen. Und wir haben es ja gerade eben auch schon gesagt, also der Spielverlauf, wenn das 3-0 fällt, dann haben wir, glaube ich, heute eine ganz andere Diskussion. Ich denke auch, dass es definitiv mit Vorsicht zu genießen ist, weil der ein oder andere Dortmunder im Interview nach dem Spiel ja auch von Mentalität und Haltung gesprochen hat. Ja, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, glaube ich, wenn ich über diese Dinge spreche, weil die im Zweifel die nächsten Wochen wieder um die Ohren fliegen. Und für den BVB kommt es jetzt eben darauf an, genau das ein Stück weit abzustellen, diese individuellen Fehler wie jetzt gegen Frankfurt auch, um dann eben auch oben dran zu bleiben. Und ich glaube, es gab das ganze Jahr keinen besseren Zeitpunkt als jetzt eben im Zweifel auch den Rückstand zu verkürzen auf die Bayern.
Ja, was der BVB ja eindrucksvoll dann bewiesen hat. Was mir wirklich wieder negativ aufgefallen ist, und ich kann mich damit einfach auch überhaupt nicht anfreunden, ist die ganze Körperhaltung, das ganze Auftreten in den letzten Wochen von Erling Haaland, Sören. Also sei es, also ich glaube, erster Torschuss war jetzt am Samstag in der 60. Die meiste Zeit war er wieder mit Gestikulieren und so beschäftigt. Ob er wirklich noch so hundertprozentig mit den Gedanken beim BVB ist oder das mehr oder weniger einfach nur jedes Spiel so als Trainingseinheit sieht, ich weiß nicht. Auch gegen die Hertha jetzt vor der Winterpause war auch, okay, da war der Platz vielleicht noch auch noch mit dran schuld, aber war auch keine gute Leistung von ihm und so das ganze Auftreten, nee, sagt mir nicht zu.
Ja, die Theatralik hat schon zugenommen, wobei es in Dortmunder Kader auch den einen oder anderen Spieler gibt, der ähnliche Anzeichen zeigt wie Jude Bellingham. Der hat mir vor der Winterpause auch nicht ganz so gefallen mit seinem Auftreten. Aber da hast du schon recht. Also Haaland scheint im Moment mit anderen Dingen beschäftigt zu sein. Aber ich denke mal, dass jetzt im Sommer dann auch der Wechsel vollzogen wird und dann ist das Thema sicherlich auch erstmal vorbei.
Fabi, du hast so, glaube ich, früher als Innenverteidiger auch immer gerne gegen solche Stürmer gespielt. Wie siehst du denn so das Ganze drumherum jetzt momentan bei ihm?
Ich glaube halt einfach, dass er gut beraten wäre, sich eigentlich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Ich würde ihm jetzt, er hat natürlich auch ein paar clevere Dinge jetzt auch am Wochenende gegen Frankfurt, speziell dann auch am Ende der Partie, ob man sich dann nach einem rausgeholten Eckball ein paar Mal auf die Art und Weise freuen muss. Die ganze Gestik, die dann dazugehört. Ich meine, wir haben auch schon ein paar Spiele zusammen geguckt, wo wir uns auch ausgetauscht haben, wenn er mit der Faust in den Rasen schlägt. Und ist halt auch viel Show dabei. Es gehört aber zum Fußball mit dazu. Und ich hoffe nur für ihn, auch für den BVB und auch sein ganzes Umfeld, dass bald die Entscheidung fällt und dass er sich dann wieder aufs Wesentliche konzentriert, weil er einfach vom Potenzial her absolute Weltklasse ist. Und ich mag es, ihm zuzuschauen. Ich mag es auch, so einen Spieler in der Bundesliga zu haben, aber im Moment hat er ein wenig die Bodenhaftung verloren. Ja.
Du hast das Prädikat Weltklasse gerade angesprochen und von Erling Haaland komme ich zur nächsten Weltklasse, die im Rheinland unterwegs ist. Anthony Modest köpft und trifft und der FC schwimmt weiter auf einer wirklich guten Erfolgswelle die letzten Wochen. Punktet dreifach in Berlin, 3:1 Auswärtssieg, verdienter Auswärtssieg, so wie ich das gesehen habe. Die Hertha ist wieder da, wo wir sie die Saison des Öfteren schon hatten. Wieder am Boden, auf dem Acker im Olympiastadion. War ein richtiges Fußballspiel, nicht wirklich zu denken. Der FC hat das Beste draus gemacht. Wo ich das erste Tor gesehen hatte, beziehungsweise der Ticker kam auf dem Handy, war mir eigentlich schon klar, wie das Tor gefallen ist. Und wo ich es hinterher in der Wiederholung dann geschaut hatte. Ja, Flanke links, Uth, Anthony Modest, astreiner Kopfball. Neunte Kopfballtor, 12. Saisontor. Das 2:0 durch Duda war dann schon die 2:0 Halbzeitführung. Ja, Daria bringt die Hertha dann nochmal etwas glücklich durch einen reingeschlagenen Freistoß, wo keiner mehr dran ist, ein, zwei wieder ran. Ja, und danach war auch von der Hertha nicht wirklich was zu sehen, kein Aufbäumen, fand offensiv nicht wirklich statt. Und der FC setzte dann in der 92. Minute das 3:1 nach, war dann auch somit das 2000. Bundesliga-Gegentor für die Hertha passend zu dem Zeitpunkt. Ja, der FC verdiente Auswärtssieg. Hertha, ja, lässt uns weiter rätseln.
Ja, ein bisschen verfallen in alte Muster. Ich war auch ehrlicherweise ein bisschen überrascht von dem Auftritt, speziell eigentlich, weil ich davon ausgegangen bin im Vorfeld der Partie, dass ja durch den Sieg gegen Dortmund einfach auch ja, eine breite Brust vorhanden ist. Aber ich glaube einfach, das ist das, was wir die vor der Winterpause oder vor der Weihnachtspause eigentlich auch schon ein paar Mal den Kölnern attestiert haben, dass sie durchaus ja, einen ziemlich gefestigten Eindruck machen. Ich finde auch die Art und Weise, wie sie dann so ein Spiel angehen, wie sie dann auch versuchen, über weite Strecken des Spiels dann auch ja, den Druck aufrecht zu erhalten. Und ja, was natürlich halt ja, ein Copy-and-Paste-Muster ist, ist die Art und Weise, wie sie ihre Tore erzielen. Es ist irgendwie beeindruckend. Also die Spiele von den Kölnern, wenn du schaust, ja, gefühlt, ja, sieht's wirklich sehr eingespielt und einstudiert aus. Und ja, wenn man sich die Tabelle anschaut, die Kölner auf dem 6. Platz, ist ja eigentlich ein unfassbares Ding.
Wollen wir das Wort Europa schon für den FC in den Mund nehmen sollen oder wollen wir da erstmal noch ein paar Wochen abwarten, wo der Weg weiterhin
Ja.
geht?
Ja, ich glaube, mittlerweile belohnen sie sich auch einfach für diesen enormen Aufwand, den sie in jedem Spiel einfach auch auf den Rasen bringen. Und klar, Hertha war irgendwie auch wieder ein dankbarer Gegner. Da läuft es ja im Moment wieder eher in die entgegengesetzte Richtung. Der Trainerwechsel hat nichts gebracht. Und ja, Köln spielt nach wie vor das Muster einfach stur runter. Die Punkte kommen und ja, also warum denn nicht? Europa League mit Köln. Also, und dann die Fans wieder im Stadion. Also, es gibt sicherlich schlechtere Dinge.
Ja, das hatten wir ja schon mal. Das waren einige schöne Europapokalnächte bei den FC-Fans. Das stimmt, das stimmt. Aber ich verstehe einfach nicht, dass die Mannschaften nicht schaffen, diese vermeintliche einfache Spielweise, immer das gleiche Muster über außen und dann die Flanke, dass man das nicht verteidigt bekommt oder sich einfach darauf einstellt. Jeder Trainer, der in den letzten Wochen so ein Gegentor kassiert hat, der müsste ja spätestens nach dem siebten, achten Spieltag auch irgendwann mal auf dem Schirm haben und die Assistenten auch. Und jetzt am kommenden Wochenende spielt Köln ja gegen Bayern. Die Bayern hatten, glaube ich, in der Hinrunde, Fabi, waren es, glaube ich, auch zwei Tore aus Flanken kassiert gegen den FC, wo sie, glaube ich, 3-2 noch hinterher gewonnen hatten.
3-2.
Ja, mir fehlt da ein bisschen, ich bin da auch ein bisschen sprachlos, was das angeht, was das Verteidigen angeht, dass man das nicht verteidigen kann, ich weiß es nicht. Aber solange sie damit Erfolg haben, warum nicht? Erfolg ist ein Fremdwort für den VfL Wolfsburg, Sören.
Ja, also es stellt sich nach wie vor oder jetzt wohl raus, dass Florian Kohfeldt doch kein ganz so guter Trainer ist. 0-1 Niederlage beim VfL Bochum, offensiv über die 90 Minuten eigentlich harmlos. Der VfL hat Wout Weghorst komplett aus dem Spiel genommen, wobei es wahrscheinlich auch daran liegt, dass Weghorst eher schon seinen Wechsel forcierte, beziehungsweise aus Wolfsburg weg möchte. Aber gegen Bochum hatte Wolfsburg eigentlich keine hundertprozentige Torchance und deshalb würde ich mal auch ohne die Fanbrille aufzuhaben, sagen, der VfL Bochum hat verdient gegen Wolfsburg gewonnen.
Fünfter Heimsieg jetzt an der Kasper Straße. VfL Wolfsburg jetzt 8 Niederlagen am Stück, 6 in der Bundesliga. Fabi, Frage an dich: Kann die Mannschaft Abstiegskampf Wolfsburg? Oder ist sie mit der Situation immer noch nicht, hat sie die immer noch nicht angenommen, noch nicht realisiert? Also, wenn man sich hinterher die Interviews gerade von Wout Weghorst, der war ja komplett 2 Minuten vor Mikro sprachlos, dem ist ja gar nichts eingefallen. Maxi Arnold sagt auch, wir sind nur Menschen, das geht nicht spurlos an einem vorbei, das ist eine Kopfsache. Muss man sich um den VfL Wolfsburg jetzt wirklich ernsthaft Gedanken machen, dass es da wirklich gegen Abstieg geht?
Also ja, glaube ich schon, weil wenn man sich die Interviews letztendlich auch von den Spielern, von den Verantwortlichen durchliest, es möchte sich eigentlich keiner auch mit der aktuellen Situation ein Stück weit identifizieren. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wenn du in so einer Phase der Saison bist und so weit hinten im Keller steckst, dass du dann eben wirklich auch verstehst, worum es letztendlich geht. Ich habe auch immer das Gefühl, dass beim VfL Wolfsburg, also egal wer da ein Interview gibt, es werden immer Gründe und Argumente gesucht, die alles aber nichts mit der Mannschaft oder mit dem Club zu tun haben. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Phase. Allerdings, was mich als Wolfsburg-Fan ein Stück weit beruhigen würde, ist, dass die Mannschaften, die hinter mir stehen in der Tabelle, halt einfach deutlich weniger Qualität haben. Trotz alledem, wenn man sich die Tabelle anschaut, das sind 2 Punkte oder beziehungsweise 3 Punkte zum direkten Abstiegsplatz. Ja, es ist ganz, ganz bitter und das Schlimme ist, dass ich es ein Stück weit prophezeit habe im Vorfeld der Saison.
Sören, nur 3 Teams sind schlechter. Offensiv nur 17 geschossene Tore beim VfL Wolfsburg. Es ist kein Vergleich zur letzten Saison. Also Oliver Glasner wird sich wahrscheinlich auch die Frage stellen, was wurde da mit meiner Mannschaft gemacht oder was ist der Mannschaft genommen worden, oder?
Ja, also das hat mich auch gewundert. Also sie haben ja Wout Weghorst schon auch vor der Winterpause überhaupt nicht mehr ins Spiel bekommen. Dann jetzt gegen Bochum haben mit Philipp, also Maximilian Philipp und Luca Waldschmidt ja auch Neuzugänge beziehungsweise relativ frische Spieler ja auch das Vertrauen bekommen. Haben jetzt beide die Kicker-Note 5,5 bekommen. Also spricht auch dafür, dass vielleicht dann auch Schmadtke und Schäfer, der Sportdirektor, auf dem Transfermarkt, was die Offensive betrifft, nicht wirklich richtig gelegen haben. Und ich weiß jetzt nicht, ob man den Trend jetzt, der nach unten zeigt, durch Neuzugänge, Winterneuzugänge irgendwie aufhalten kann. Also irgendwas scheint in dieser Mannschaft nicht zu stimmen. Und die Quali wir brauchen nicht über die Qualität eigentlich des Kaders sprechen. Der hat da unten normalerweise nichts zu suchen, aber sie können es nicht abrufen. Und das kann wirklich gefährlich werden. Also vor allen Dingen, da stehen ja auch noch Mannschaften hinter, die im Moment deutlich besseren Eindruck machen, wenn ich da an Bielefeld zum Beispiel denke. Also das wird gefährlich, wenn sich da nichts ändert.
Also kann man Florian Kohfeldt wahrscheinlich sogar ein bisschen eher aus der Schusslinie rausnehmen, aber jetzt nochmal die Reißleine zu ziehen, das wäre, glaube ich, ja, der Genickstoß auch für Jörg Schmadtke, der dann ja auch wieder ein zweites Mal quasi schon falsch gelegen hätte. Eine Lösung in Sicht, Fabi? Eine Idee so als Außenstehender? Oder wie wurde das früher bei euch gemacht in der Kreisliga, wenn du mal so eine Phase hattest? Du warst wahrscheinlich nie in so einer Phase drin, ne?
Ich war nie in der Kreisliga. ja, aber ich meine, ich glaube ganz einfach. Also es müssen diejenigen in Verantwortung gezogen werden, die da letztendlich auch Wort- und Redelsführer sind. Und da gehört für mich ganz oben Schmadtke dazu, der einfach, ja, ich glaube einfach die Verantwortung tragen muss und mit einer der Hauptschuldigen ist für die Situation, in der sich die Wolfsburger befinden. Und die Frage ist natürlich, ob der ja, Trainer Kohfeldt letztendlich die richtigen Impulse setzen kann. Ich glaube aber, wenn man sich die Serie so anschaut, dann ist da ein tiefer Riss in der Wunde zwischen Mannschaft und Trainer vorhanden. Und mich würde es tatsächlich nicht überraschen, wenn spätestens nächste, übernächste Woche, je nach Ergebnis, ja, da die Reißleine gezogen wird.
Oh, okay. Also gehst du ja echt nochmal davon aus, dass da wirklich nochmal. Mich erinnert die Situation so ein bisschen jetzt nicht vom Kader her, aber allgemein so an Werder Bremen die letzten ein, zwei Jahre. Da wollte man auch die ganze Zeit nichts von Abstiegskampf wissen und hat das einfach so hingenommen. Und so je näher der 34. Spieltag kam, desto mehr hat man das realisiert und irgendwann war es dann, dann zu spät, ne?
Aber die Frage, also ich glaube, ich sehe da schon nochmal einen großen Unterschied zwischen Wolfsburg und Bremen, weil es in Wolfsburg halt tatsächlich sehr, sehr selbst hausgemacht ist dieses Problem, eben auch einen Trainer vom Hof jagen, der wahnsinnig erfolgreich mit der Mannschaft gearbeitet hat, aus irgendwelchen Gründen auch immer und letztendlich dann das Wohle des Clubs aufs Spiel zu setzen, aus persönlichen Eitelkeiten, ist sehr, sehr gewagt, wenn es aufgeht mit Marc van Bommel, was ich auch schon gesagt habe, was mit Sicherheit keine optimale Lösung war. Ja, und dann schenkst du dir eine Ausgangsposition her, die du dir über ein Jahr lang erarbeitet hast mit der Teilnahme an der Champions League. Ja, da fehlen einem die Worte. Es ist halt einfach nur unglaublich schade, wenn man es für die Wolfsburger hält. Tragisch.
Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, wie am kommenden Wochenende werden wir wahrscheinlich alle drauf schauen, wie das Spiel dann zu Hause gegen die Hertha laufen wird. Also da wage ich jetzt auch keine Prognose, Sören.
Ja, schwer. Also im Moment sehe ich jetzt nicht, dass der VfL irgendwie in die Erfolgsspur zurückkommen kann. Also ja, es ist schwierig. Es erinnert so ein bisschen auch an Werder Bremen in der letzten Saison unter Florian Kohfeldt. Ich bin wirklich gespannt, was sich da tut in den nächsten Wochen.
Vielleicht Thomas Schaaf.
Thomas Schaaf. Ja, oder Marc van Bommel zurückholen.
Aber man muss, glaube ich, schon sagen, Fabi, du wolltest ja lange nicht wahrhaben, was Sören noch gesagt hatte, aber ich glaube, die Mannschaft war unter Marc van Bommel sogar immer noch ein bisschen spielfreudiger als jetzt, oder?
Ja, aber es geht ja jetzt nicht darum, war Marc van Bommel besser als Florian Kohfeldt, sondern es geht ja im Gesamten betrachtet, hast du einen Trainer, der perfekt mit der Mannschaft zusammenarbeitet, der die Mannschaft in die Champions League führt und ohne Not letztendlich dann ja die Situation so zu schaffen, dass der Trainer unbedingt weg will, beziehungsweise Schmadtke unbedingt will, dass der Trainer geht und gefühlt dann dadurch alles zerstört eigentlich. Und was aber auch ein bisschen befremdlich ist, ist, wenn man die Interviews verfolgt der Spieler, wie wenig sie sich auch offensichtlich auf die Konzepte der beiden Trainer van Bommel oder auch Kohfeldt einlassen wollen. Weil sie immer noch davon träumen, wie es unter Glasner war. Maxi Arnold war ja derjenige, der auch ein ganz interessantes Interview vor ein paar Wochen gegeben hat, Ja, und da frage ich mich dann eigentlich auch schon. Aber das ist der Punkt, den ich wahrscheinlich nie verstehen werde im bezahlten Fußball. Und ist ja auch so, wie du es auch manchmal sagst, dann installierst du nächste Woche einen neuen Trainer. Ja, und auf einmal schießen die Herthaner im Zweifel mit 4, 5, 6-0 aus dem Stadion. So ist Fußball.
Ja, richtig. Schönes Schlusswort. So ist Fußball.
Nee, nee, Mick-Schlusswort. Mick-Schlusswort.
Ja, möchtest du zuerst? Sonst hätte ich nämlich mal eure Wintertransfers hätte ich gerne mal erfahren.
Ach so, weil es gibt ja immer noch die Kategorie der Gewinner des Spieltags. Aber wir können das auch gerne ans Ende wieder nehmen, falls du das schon wieder vergessen
nein,
hast.
nein, nein. Das steht hier noch als letzter Punkt mit drauf. Nicht Fabi ins Wort fallen und seine Kategorie noch. Sören, wen hast du denn transferiert, um noch mal ein bisschen weiter Boden gut zu machen?
Ich habe Boré von Eintracht Frankfurt verpflichtet.
Okay, wer war noch dabei? Wen hast du noch geholt? Hat's ja vier Transfers.
Nee, ich habe nur einen getätigt.
Ach
Ich
was?
bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft, die fast nur aus Bochum-Spielern besteht. Also von daher gibt es eigentlich keinen Grund, da was zu ändern. Und wie gesagt, das Scouting war sehr erfolgreich. Boré hat einige Punkte gesammelt. Dafür habe ich dann Donny Mahlen verkauft. Da habe ich so ein bisschen mir einen Fehlgriff geleistet im Sommer, aber den habe ich jetzt ausgebügelt.
Ah, interessant. Fabi, mehr Transfers getätigt?
Nein, tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, nicht, weil ich bin ja in der Offensive, bin ich ja richtig stark besetzt mit Schick und Haaland eigentlich. Und ich habe tatsächlich keinen einzigen Transfer getätigt.
Aus Absicht oder weil du es vergessen hast?
Nein, du hast uns ja auch noch daran erinnert,
Deswegen wäre es umso
aber
ärgerlicher gewesen.
ich habe eine Bombenmannschaft, also.
Okay. Ja gut, dann war ich wohl der Einzige, der all seine vier Transfers getätigt hat. Ich habe nämlich Christopher Nkunku geholt von RB Leipzig, dann habe ich Boré geholt, Nico Schlotterbeck für die Abwehr und ich weiß gar nicht, Höfler, glaube ich, habe ich mir auch noch geholt.
Ist ja ein Zeichen dafür, dass du im Sommer einiges verkehrt gemacht hast.
Ja, ich hatte unter anderem auf ja, zwei Hertha-Spieler gesetzt, die mich ziemlich im Stich gelassen haben.
Was ist denn
Und
deine Gesamtpunktzahl eigentlich?
ich habe an diesem Wochenende, gesamt weiß ich nicht, ich habe jetzt am Wochenende 85 Punkte geholt.
Oh, das ist stark.
Ich denke, damit kann ich ganz gut leben. Ich habe nämlich André Silva behalten.
Was ist deine Gesamtpunktzahl?
Am Wochenende habe ich 68 geholt. Ja,
Jetzt,
68.
nur weil ihr mal ein gutes Wochenende hattet, müsst ihr jetzt nicht die Punkte vom Wochenende. Mich interessiert die Gesamtpunktzahl.
Warte, das dauert jetzt, glaube ich, bei mir auch ein bisschen. Wie viel? Ja, wenn du schon fragst, wie viel hast du denn?
Ja, ich weiß nicht, ob das peinlich ist oder ob es dann einfach gut ist. Ich habe aber tatsächlich 873 Punkte.
873, okay, dann lass mich mal ein bisschen
Das ist
durchs.
aber weit der erste, sehe ich gerade im deutschlandweiten Ranking 1346 Punkte, wie auch immer das liegt.
So, ich bin in der Liga, wo ich mit drin bin, auf Platz 173 und habe 774 Punkte, aber da bin ich ganz optimistisch, dass das jetzt die nächsten Wochen schlagartig sprunghaft nach oben gehen wird.
Soll ich mal vielleicht einmal, wenn wir mal beim Thema sind, die Minute haben wir ja bestimmt die 11 vorlesen, die der aktuell führende der deutschlandweiten Kicker-Rangliste hat. Im Tor Manuel Riemann, in der Abwehr Raum Schmitz vom 1. FC Köln und Schlotterbeck, im Mittelfeld Serdar von Hertha BSC, Grifo, Bellingham und Nkunku und vorne natürlich, ja, entweder hat er da wirklich ein goldenes Näschen gehabt, aber er spielt vorne mit Modest, Schick und Lewandowski.
Also so viel Glück muss man mal haben. Allein mit Modest natürlich einen Bombengriff, mit David Raum hinten drin, auch super.
Ja,
Schlotterbeck
ich
auch.
glaube, Schick ist natürlich vor der Saison im Verhältnis, was er gekostet hat, natürlich auch ein Punkt daran. Ne?
Ja, er hat der Gute auf jeden Fall wirklich gutes Händchen gehabt. Ja, Fabi, denn jetzt kommen wir noch zu deiner Kategorie.
Boah, und ich habe mir ein paar Mal schon darüber Gedanken gemacht. Und wenn ich die Ergebnisse so anschaue, klar, du kannst dir jetzt im Zweifel die Bochumer rauspicken oder die Dortmunder oder die Kölner. Für mich der Gewinner des Spieltags,
Na, bringst du es über die Lippen?
Dann sind es für mich die Hoffenheimer, die dann letztendlich auch die gute Form und vor allem auch spielerisch wieder mal überzeugen konnten und hoffentlich dann auch ja, gestärkt in die Crunch-Time in den nächsten beiden Wochen reingehen. Also TSG Hoffenheim.
Für mich ist es ein Spieler, und zwar Christopher Nkunku. Corona-Infektion überstanden und ja, Leipzig wieder ist wichtiger Spieler für Leipzig und mittlerweile das fünfte Mal in der 11. Spieltags.
Ja, für mich wäre es der 1. FC Köln. Verdienter, ungefähr 3-1 bei den Berlinern, oben weiter festgesetzt. Jetzt kommt das quasi das Zusatzspiel gegen den FC Bayern, wo die Mannschaft von Steffen Baumgart bestimmt auch wieder richtig gut abliefern wird und sich reinhauen wird. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich der FC Bayern in Köln schlagen wird. Und ja, das wäre mein Gewinner des Spieltages gewesen.
Zum Abschluss wollte ich noch kurz die Information nachreichen. Also der DFB-Pokal ist am 18. Januar. Alle Bayern-Fans, wie wir vorhin von Fabi gehört haben, interessiert das nicht mehr. Aber für all diejenigen, die sich auch über Bayern hinaus für Fußball interessieren, also der 18. Januar ist der DFB-Pokal die nächste Runde.
Also für die Bayern-Fans sozusagen ab dem Moment, wenn die ausscheiden, der Verlierer-Cup. Ich möchte aber nur zu meiner Verteidigung heute sagen, ihr sagt mir immer nach, dass ich Fan aller Mannschaften der Bundesliga bin. Und so im groben Überblick habe ich heute eigentlich fast jede Mannschaft einmal positiv erwähnt, sogar die Fürther.
Waren das vielleicht dann doch die Vorsätze fürs neue Jahr? Vielleicht?
Man weiß es nicht. Sehr wahrscheinlich auf jeden Fall.
Sehr wahrscheinlich. Gut, dann gibt es von mir wie im letzten Jahr auch, obwohl wir heute Montag haben, noch einen TV-Tipp. Da läuft das Spiel seit 20 Minuten. Also wer es sich antun möchte, kann sich noch Cagliari gegen Bologna anschauen. Ansonsten war es das heute Abend mit Sport und Fußball.
Und für alle, die jetzt zuhören, wie weit Tobi in der Vergangenheit lebt, können wir euch sagen, weil heute ist Dienstag und Tobi lebt noch im Montag sozusagen.
Da macht mich das Jetlag doch tatsächlich noch hier in schlechter
Von daher TV-Tipps immer mit Vorsicht zu geben.
Stimmt, wir sind bei Dienstag, aber das Spiel läuft trotzdem am Dienstag. So, ich gelobe Besserung bei der nächsten Folge. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Hat Spaß gemacht mit euch ins neue Jahr zu starten, Jungs. Und dann hören wir uns dann in alter Frische am kommenden Sonntag.
So machen wir es. Bis dann, ey. Ciao.
Tschüss.
Servus.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.